Durchflute mein Innerstes mir. Oh Gott, begegne mir jetzt. Halleluja. Halleluja. Du brauchst eine Begegnung Gottes. Eine Erfahrung mit Gott, eine Liebeserfahrung mit dem Herrn, mit dem Allmächtigen, mit deinem Schöpfer. Das Geschöpf möchte dem Schöpfer begegnen heute Abend. O Herr, wir kommen zu dir. Wir schalten ab, wir lassen zurück, was uns heute beschäftigt hat, was uns heute zu schaffen gemacht hat. Und wir konzentrieren uns auf dich, Herr. Jesus, du bist der Anfänger und du bist der Vollender unseres Glaubens. Wir kommen zu dir heute Abend und wir lassen alles zurück. Du bist der Erste und der Letzte. Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und du bist das Zentrum dieses Gottesdienstes. Herr, wir laden dich ein. Komm in unsere Mitte. Komm nach Deutschland. Komm nach Berlin. Komm hier zum Leopoldplatz. Herr, wir brauchen deine Herrlichkeit und deine Nähe, deine Güte. Wir haben es so bitter nötig. Begegne uns, Herr. Begegne uns in deiner Liebe. Mit deiner Güte, mit deiner Barmherzigkeit. Begegne uns, Herr. Halleluja, Halleluja. Du bist hier. Oh, Herr, du bist hier. Und wenn du da bist, dann weicht die Finsternis, dann weicht die Angst. Jede Angst ist gebunden im Namen Jesus. Oh, wir haben Sieg, wir haben Kraft und Stärke in dem Namen Jesus. Halleluja. Ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Halleluja. Heute Abend werden Menschen getröstet. Heute Abend werden Menschen belebt, inspiriert, erquickt. Halleluja. Wir danken Jesus für deine Gegenwart und für deine Nähe heute Abend. Preis Gott. Gott ist so gut. Er ist so gut. Zu dir, zu mir, zu uns. Wir beten ihn an. Mein Bruder, deine Schwester, wir beten füreinander. Ich bete für dich, du betest für mich. Singen wir in einem Lied. Preis Gott. Halleluja, Halleluja. Du bist so gut, Herr. Du bist so gut. Halleluja. Preis die Güte Gottes. Für ein paar Augenblicke. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Halleluja. Wer glaubt das, dass Gott ein mächtiger Gott ist? Winke mal. Nicht nur die Hände hoch, sondern lass einfach die unsichtbare Welt spüren. So mach Wind im Himmel, mach Wind in der Luft, denn der Teufel herrscht in der Luft, heißt es. Also wenn du winkst, dann machst du dem Teufel Wind. Und du nimmst ihm den Wind aus den Segeln, denn du preist den Herrn. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Halleluja. Preis dem Herrn. Amen. Ich liebe den Herrn. Heute Abend haben wir ein gutes Thema. Das Geheimnis Gottes. Ich werde euch einige Dinge verraten. Ich bin Kundschafter, Spion. So, ich verrate die Dinge. Okay. Aber zuerst wollen wir ein paar Zeugnisse hören und einfach mal erfahren, was Gott getan hat. Was die Liebe Gottes vermag. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Irgendjemand, der die Allmacht Gottes erlebt hat, die Woche, gestern vielleicht, oder zu Hause auf dem Nachhauseweg, im Geschäft, im Alltag, du hast Gottes Macht erlebt und du möchtest bezeugen, mein Gott, dem ich vertraue, ist ein mächtiger Gott. Gut, du kommst schon, eine Person, noch jemand, der ein Wunder erlebt hat. Wir wollen bezeugen, was Gott schafft und was Gott macht. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Es singt sich so leicht, aber weißt du, es ist ein Kampf, bis wir soweit sind, bis wir es bezeugen können, es ist so. Und in der Bibel, Pfingsten, haben die Leute gesagt, dies ist es, was der Prophet geweissagt hat. So, dies ist es, was eingetroffen und passiert ist. Okay, was ist bei euch passiert?
Also, ich muss Gott loben und danken. Noch vor ein paar Wochen hätte ich nicht gedacht, dass er mich so überaus segnet momentan. Also nicht nur, dass ich, wie gesagt, die Träume per laufenden Meter bekomme, dass ich schon hinterher muss, um aufzuschreiben und das nicht alles durcheinander zu bringen, sondern auch, wir beten also momentan auch für unsere Kinder zu zweit. Und passiert also ganz viel schon. Also bei meinem großen Sohn merke ich eine totale Veränderung zum Positiven. Eröffnet sich mir und ist einfach total verwandelt. Und also wir merken schon ganz gewaltige Wirkungen dazu. Und wir haben gerade erst angefangen, also wer weiß, was da noch alles kommt. Und ansonsten muss ich einfach sagen, ich muss ja einfach Gott loben und danken. Er überschüttet mich im Moment sowas von Segen. Und ja, ich weiß auch nicht, das war heute Morgen auch bei den Geschäftsleuten des Evangeliums. Und bin da auch wieder so gesegnet geworden, heute den ganzen Tag so, hi, irgendwie. Also ich weiß auch nicht, jetzt noch deine Predigt und ich hebe irgendwo ab, schwebe unter der Decke.
Okay.
Das ist einfach wunderbar.
Preis Gott. Ja. Gott ist ein guter Gott. Was hast du erlebt mit Gott?
Also wir hatten gestern für meinen Bruder gebetet und wir sind dann danach nochmal bei ihm gewesen. Da ging es ihm schon ein bisschen besser und heute geht es ihm schon viel besser.
Preis Gott. Gott hört Gebet. Ja. Amen. Gott hört Gebet. Und was kannst du bezeugen? Einen Moment.
So. Bei mir ist was passiert, was ich nie für möglich gehalten habe. Da muss ich ein bisschen aufholen, damit man das versteht. Ich habe von meiner Behinderung her eine Sehfähigkeit von 40% mit Brille. Und es war mir nicht möglich, überhaupt Bücher zu lesen, die zu klein gedruckt sind. Und da hatte ich Probleme mit, sodass ich mir Bücher immer vergrößern musste. Und das war also immer richtig stressig. Und gestern bin ich hier raus, total energiegeladen. Ich wusste auch nicht, wohin damit. Ich war so fertig. Ich habe gestern Abend noch zu Hause gesessen und habe 2 Stunden gebetet, damit ich überhaupt schlafen würde. Ich war so energiegeladen. Und heute früh bin ich um 7 Uhr aufgewacht und dachte, was mache ich jetzt? Und mir ist langweilig.
Beten.
Sagte er, dreh dich rum, lies das Buch. Und ich konnte das Buch lesen, ohne Brille.
Preis Gott.
Und ich kann das Buch jetzt lesen, ohne Brille. Und ich habe 13 Seiten am Stück gelesen. Das habe ich noch nie geschafft. Und das hat mich einmal umgehauen.
Amen.
Amen.
Wir geben Gott die Ehre. Gott wird das Werk vollenden noch. Preis Gott. Noch jemand, der vielleicht noch ein Zeugnis hat. Weißt du, das sind vielleicht kleine Dinge, kleine Lichtblicke, aber für ihn ist es groß, wenn er 13 Seiten lesen kann, ohne Vergrößerungsglas und Brille. Gott ist ein guter Gott, der hört Gebet. Noch jemand, der eine Gebetserhörung hat? Komm. Gott hört Gebet. Er ist ein mächtiger Gott, Halleluja, ein Hörer der Gebete. Und wir müssen manchmal Buße tun, wir bitten viel zu wenig. Wir sollten unseren Mund, Jeremia sagt 33, mach deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Nicht so kleine Bissen, so richtig Mund aufreißen und richtig viel nehmen, was Gott zu geben hat. Was ist bei dir?
Ich wollte berichten, wir haben ja Mittwoch zusammen gebetet für meine Arbeitsstelle. Und also Mittwochmorgen war es echt katastrophal, es war ein ganz, ganz schlechtes Klima und es war sehr kalt. Mein Chef hat mich den ganzen Tag ignoriert und komme am Donnerstag nach diesem Gebet und ich habe nochmal abends gebetet mit Oliver und dann morgen nochmal. Ich komme auf diese Arbeitsstelle und es ist alles weg, als ob nie irgendwas vorgefallen ist. Die Luft war total rein.
Gut, preis Gott.
Amen.
Amen. So, Gott kann auch das Herz von deinem Boss verändern, von deinem Arbeitgeber, deinem Lehrer oder Vorgesetzter oder was es auch ist. Ist noch jemand, der ein Zeugnis hat? Ich gebe noch Gelegenheit. Du möchtest dein Zeugnis loswerden, okay? Denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott bezeugen. Wir sollen bezeugen, Zeugen seiner Herrlichkeit sein, seiner Macht.
Ja, ich möchte Gott danken, dass ich endlich meine Belegarbeit fertig gekriegt habe. Es hat lange gedauert und es ist jetzt die letzte in meinem Studium und jetzt sind nur noch die 2 Prüfungen und dann bin ich endlich fertig. Aber das war so ein Kampf Johannes Weißes und der hat mich auch an eine richtige Stelle geschickt, wo ich auch die Literatur zukriegte und über die Weihnachtsferien habe ich sie endlich gepackt und kann sie in der Studienwoche jetzt, die ich habe, abgeben. Ich preise Gott.
Preis Gott. Amen. Gott ist gut.
Ja, ich möchte sagen, ich hatte mich verirrt und war im Grunde genommen bestrüpp wie so ein Gamsbock irgendwo und wusste gar nicht, wie es weitergeht. Und obwohl ich nicht gebetet habe, ist Gott nachgegangen und hat mich hierher geführt. Der Tag war eigentlich völlig im Eimer. Es war die Hölle los, kann man sagen, aber ich bin im Himmel gelandet. Und das ist Gott. Danke.
Preis Gott. Amen. Was ist bei dir?
Und wir gehen nochmal in die Wohnung. Also ich habe das Mitte November schriftlich fixiert, was ich mir wünsche. Und heute habe ich einen wunderschönen Sonnenuntergang vom Fenster aus beobachtet. Also ich konnte mich gar nicht satt sehen und danke dem Herrn einfach für diese wunderschöne Wohnung,
die du bekommen hast. Ja. Amen. Dankeschön. Okay. Gott ist ein mächtiger Gott, hört Gebete. Hast du auch noch eine Gebetserhörung, wo du loswerden möchtest? Einfach den Herrn preisen, irgendjemand? Zähl auf 3, ja. Ich denke, hier ist es eine Gebetserhörung, das ermutigt. Es sind vielleicht kleine Zeugnisse, kleine Erfahrungen. Wir haben einen mächtigen Gott, der nicht zu klein ist oder zu gering ist. Der braucht keine Lupe, um zu finden, diese kleinen Details, der im Detail uns hilft. So, was kannst du bezeugen?
Ich habe ja meine beiden Kinder total an Gott abgegeben, ihm sozusagen geschenkt. Ich sage, mach du, meine Tochter, die ist nicht sehr leicht zu handhaben. Also mit meinem Glauben komme ich ihr nicht nahe. Und da ist dann im letzten halben Jahr sehr viel passiert. Und dann war das Silvester, war sie sogar in einem Gottesdienst, da war sie in Holland. Und sie fand es unheimlich schön. Also arbeitet Gott.
Amen.
Also ich brauche gar nichts zu tun.
Ja, ja.
Jetzt erstmal noch nicht so.
Ja. Danke, wir dürfen unsere Dinge Gott abgeben. Auch private Dinge. Also bist du wie ein Bär heute. Amen. Amen. Ja, wir dürfen für kleine Dinge beten. Kleine Dinge mit großer Wirkung. Gott erhört Gebet. Und als ich so hierher fuhr, habe ich einfach gesagt, wir sollten einfach anfangen, ganz speziell zu beten, gar nicht warten, bis dies und jenes passiert, bis wir irgendjemand rufen, du bist der Mann, du bist die Frau, du bist das Werkzeug, das Gott benutzt. Und lass es einfach fließen, lass einfach den Segen Gottes arbeiten, lass Gott für dich arbeiten und einfach bete an der Stelle. Du musst nicht Leute bitten, bis die großen Glauben haben, bis Reinhard Bonke kommt oder Benny hinkommt oder weiß ich sonst noch, irgendein gesalbter Mann Gottes. Du bist ein gesalbter Gottes. Die Salbung ist auf dir, genauso wie auf die anderen. Vielleicht haben die weniger Salbung als du. Verstehst, vielleicht hast du mehr Salbung als Reinhard Bonke und du hast keine Ahnung und schaust immer, starrst die Menschen an. Wir sollen nicht Menschen anschauen, sondern Jesus anschauen. Er hat alle Macht, er hat alle Kraft. Sein ist das Reich, sein ist die Kraft, sein ist die Herrlichkeit und nicht irgendein Mensch, egal wer der ist, Paulus, Johannes, Petrus, vergiss sie alle. Du bist es und Gott will durch dich wirken und durch dich fließen. Preis Gott, ist Gott nicht wunderbar? Er kommt nicht zu spät, er kommt immer im richtigen Augenblick. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Ich denke, das ist ganz arg wichtig. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Auch nicht auf dein Gefühl, auch nicht auf das, was die Leute sagen. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Opferzeit. Amen. Wir wollen Gott preisen mit unserem Opfer. Und ich lade dich ein, preise Gott, bete Gott an, diene Gott, sei treu. Und dann kannst du erwarten, dass Gott auch treu zu dir ist. Wir stehen auf und ich segne die Gaben, die wir jetzt zusammenlegen im Namen des Herrn. Wir bringen es dem Herrn, unsere Gaben. Du bringst es nicht Menschen. Und wir müssen aufhören, Leute, Menschen zu dienen, Menschen nachzulaufen, Menschen zu gefallen, Menschenlohn zu erwarten, Menschenanerkennung zu erwarten. Wir wollen alles von Gott. Wir geben Gott alles und wir erwarten alles vom Herrn. Vater, ich danke dir, dass wir heute Abend dir dienen dürfen. Und wer dem Herrn dient, der wird keinen Mangel haben. Herr, und wir müssen uns immer wieder fragen, dien ich dir, preise ich dich, bete ich dich an, bin ich ganz dein eigen, kenne ich dich als meinen liebenden Vater, meinen treusorgenden, fürsorgenden Vater. Vater, wir möchten dich ganz neu entdecken, auch heute Abend. Und du möchtest uns auch heute Abend wieder ganz neu begegnen. Geliebter Heiland, ich bitte dich, begegne jedem Einzelnen, der hier ist, auch jetzt mit finanziellen Anliegen, Herr, mit persönlichen Dingen, Herr. Wir haben so viele Wünsche. Und dein Wort sagt, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Vater, ich danke dir, dass wir uns wünschen dürfen, dass wir glücklich sind, dass du unsere Wünsche erfüllen möchtest. Und während ich jetzt so bete, zeigt mir der Herr, wir sollen uns vom Herrn was wünschen. Wünsch dir etwas von Gott. Und wir wollen heute Abend ein Opfer bringen. Und Gott sagt mir, wir wollen ein Opfer, ihm einfach preisen mit unserem Opfer. Und wir wollen mit diesem Wunsch nach vorne kommen. Herr, ich lege jetzt mein Geld in deine Hände, meine Mittel. Und ich wünsche mir etwas dafür. Ich wünsche mir etwas dafür. Wünsch dir etwas. Gott sagt, mein Kind, wünsch dir etwas. Befiehl deine Wege, befiehl deine Bedürfnisse mir. Lege es in meine Hände. Und wenn du dein Geld in Gottes Hand legst, wünsch dir etwas. Komm mit einem Wunsch, mit einem Anliegen nach vorne und erwarte, dass Gott deine Wünsche erfüllt. Und er wird die geben, überbitten und verstehen. Halleluja. Danke, Herr, dass wir jetzt im Glauben die Dinge tun dürfen. Wir dürfen uns etwas wünschen. Halleluja. Halleluja. Ich wünsche mir und komme mit diesem Wunsch nach vorne und preise Gott. Halleluja. Preise Gott mit deinem Opfer. Erwarte, dass er die Fenster des Himmels aufmacht und dass der Segen Gottes herabschüttet. Wir werden über die Geheimnisse reden. Und Segen ist auch ein Geheimnis, das wir nicht erklären können, das wir nicht definieren können, das man nicht in Worte fassen kann, dass man nicht wie ein Automaten den Segen Gottes bedienen kann. Da schmeiße ich was rein, da kommt was raus. Nein, wir legen uns in Gottes Hände, wir lassen uns in Gottes Hände fallen und wir liegen in Gottes Hand. Und der Herr wird alles wohl machen. Der Herr sagt auch in deinem Leben, ich werde es wohl machen. Befehl mir deine Wege und hoffe auf mich. Ich werde es wohl machen. Halleluja. Vater, ich weiß nicht, was heute Abend los ist, aber du hast heute Abend mit uns einen Plan, mit jedem von uns einen Plan. Du willst, oh Herr, dass es deinen Kindern wohl geht in allen Stücken. Halleluja, dass niemand krank ist, dass niemand gebrechlich ist, dass niemand unwohl fühlt. Und nimm alles Unwohlsein weg jetzt von allen, die hier sind, Herr Jesus, ganz besonders. Denn wir sind in deinem Haus, wir sind in deiner Gegenwart. Und da soll es himmlisch sein. Dann soll es, hier soll es paradiesisch sein, Herr. Wir sollen ein Stück Himmel auf Erden haben in deiner Gegenwart. Und das wollen wir jetzt erleben, auch in den nächsten Augenblicken, wenn wir dich anbeten. Halleluja. Amen. Praise God. Praise God. Halleluja. Vielleicht hast du noch nie den Gedanken gemacht, warum predigen wir und was bedeutet die Predigt? Was für Sinn hat die Predigt? Was bedeutet die Predigt? Wir sollen vielleicht mehr feiern, mehr Weihrauch haben, mehr Klimbim haben oder mehr loben und preisen oder mehr beten und so weiter. Aber die Predigt, die Bedeutung der Predigt vom Wort Gottes her und was die Hintergründe der Predigt sind und so weiter. Über die Predigt wollen wir am Sonntag um 10 Uhr Gedanken machen und uns motivieren lassen. Denn Gott hat uns berufen. Jeder von euch ist ein Prediger. So, ich werde euch ordinieren morgen. Ordinieren und aussenden als Botschafter an Christi Stadt. Jeder von euch ist ein Botschafter an Christi Stadt. Halleluja. Wir wollen Gottes Wort hören und ich lade euch ein, 2 Bibelstellen mit mir zu lesen, zuerst einmal aufzuschlagen. Das Thema ist das Geheimnis Gottes. Also heute Abend bin ich ein Verräter. In der Bibel heißt es, und Judas hat ihn verraten. Jesus Christus wurde verraten. Ich habe mal lange überlegt, was hat Judas verraten überhaupt? Was kann man an Jesus verraten? Was hat man an ihm nicht gewusst? Judas war der Verräter und ich will heute Abend auch ein Verräter sein. Ich verrate euch Geheimnisse Gottes. Ihr könnt mitschreiben, wenn ihr wollt, aber zuerst einmal lese ich 2 Bibelstellen über das Geheimnis, damit ihr wisst, was ich hier heute Abend meine. Ich lese Epheser 3 von Vers 3. Ich werde über die Geheimnisse sprechen. Unser ganzes Leben ist von Geheimnissen umgeben. Gestern haben wir die Liebe betrachtet. Die Liebe ist ein Geheimnis. Das kann man bis heute gar nicht so richtig ergründen. Das Licht ist etwas Geheimnisvolles. Wo kommt das Licht her? Nicht von der Sonne. Unser Licht kommt nicht von der Sonne. Kommt ganz woanders her. Wo kommt unser Licht her? So, und wir sprechen über die Geheimnisse Gottes. Epheser Kapitel 3 von Vers 3. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis mitgeteilt. Was für ein Geheimnis. Das ich soeben kurz beschrieben habe. Also, um das zu verstehen, musst du die Verse davor lesen. Die ersten 3 Kapitel, oder die ersten 2 Kapitel, was ich euch zuvor geschrieben habe. Wenn ihr das lest, könnt ihr sehen, welche Einsicht ich in das Geheimnis Christi mir in das Geheimnis Christi gegeben worden ist. Denn Menschen früherer Generationen war es nicht bekannt. Jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden. Also Moses, all die Propheten haben keine Ahnung gehabt von diesen Geheimnissen. Und Johannes der Täufer hat keine Ahnung gehabt von diesen Geheimnissen, hier wovon hier die Rede ist. So, die früheren Generationen haben keine Ahnung gehabt. Abraham hat keine Ahnung gehabt von diesen Geheimnissen hier, obwohl sie mit involviert und mit hineinbezogen waren. Was jetzt den Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und an derselben Verheißung in Christus teilhaben durch das Evangelium. Dann sagt Paulus weiter, ich diene ihm dank der Gnade, die mir durch Gottes mächtiges Wirken geschenkt wurde. Mir, dem geringsten aller Heiligen, wurde diese Gnade geschenkt. Ich soll den Heiden das Evangelium des unergründlichen Reichtums Christi verkündigen und enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer, des Alls verborgen war. Soweit Gottes Wort hier und dann noch Römer Kapitel 16, Vers 25, zweiter Teil. Da sei Ehre sei dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, gemäß meines Evangeliums. Überleg einmal, Paulus sagt, das ist mein Evangelium, meines Evangeliums, von der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Also, lass uns über das Geheimnis noch Gott um Hilfe bitten, denn diese Dinge können nur im Heiligen Geist verstanden werden. Der Heilige Geist ist der große Offenbarer. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einladen in unsere Mitte. Ich möchte dich bitten, lehre du mich, lehre uns alles, sei du der Lehrer der Gemeinde und zeig uns, wo es lang geht. Zeig uns die Geheimnisse Gottes. Du bist der Geist, der die Tiefen der Gottheit erforscht. Und du weißt, was im Menschen ist. Du kennst alle Geheimnisse, Heiliger Geist. Du warst bei der Urschöpfung dabei, du warst bei der Schöpfung dabei, du warst bei der Neuschöpfung dabei und du bist heute auch in diesem Gottesdienst bei uns. Ich danke dir, Heiliger Geist, und preise dich, dass du uns jetzt offenbarst, die Geheimnisse Gottes. Amen. Geheimnisse. Wir sind von Geheimnissen umgeben. Wenn du schon deine Umwelt anschaust, deine Umgebung anschaust, deine Welt anschaust, alles voller Geheimnisse. Kannst du erklären? Kannst du erklären die Dinge, die um dich herum geschehen, die Welt? Schon allein dein Körper, der Mensch, man glaubt, dass der Mensch gut erforscht und man ihn gut kennt, aber doch, es gibt letzte Dinge, die man nicht erforschen kann. Die Seele, wo sitzt seine Seele? Man kann nicht einmal bis heute sagen, wo sitzt sie? Sitzt sie im Bauch, im Hals, im Kopf, im Herzen? Wo ist die Seele? Also es sind so viele Dinge um uns herum, wovon wir keine Ahnung haben. Jesus lehrte seine Jünger Geheimnisse. Er sagt, euch ist es gegeben. Euch ist es gegeben, ihr seid Haushalter meiner Geheimnisse. Und Jesus lehrte dieses Geheimnis und das große Geheimnis, das Jesus gelehrt hat, ist, dass alle Welt gerettet will. Dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und das Geheimnis ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist der absolute Wille Gottes. Keiner weiß, was im Menschen drin ist, außer Gott. Psalm sagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Also Gott kennt alle Hintergründe, Gott kennt jeden Menschen. Und wir haben das schöne Losungswort für dieses Jahr, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht aber das Herz an. Gott kennt also alle Geheimnisse, auch die Geheimnisse der Weltgeschichte kennt er. Kennt die Geheimnisse der Weltgeschichte. Er weiß die Geheimnisse um uns herum. Mit dir passieren so viele Dinge. Du sagst, warum passiert mir das, was passiert? Das ist ein Geheimnis, das du noch nicht entschlüsselt hast. Viele Menschen bevorzugen so leichte Kost, glauben an den Heiland und da geht alles wunderbar. Und ob du es verstehst oder nicht verstehst, aber ich denke, es ist so wichtig, dass wir den Schlüssel bekommen. Und heute Abend werde ich versuchen, dank des Wortes Gottes und dank des Heiligen Geistes, den Schlüssel dir in der Hand zu geben, damit du die Geheimnisse Gottes entschlüsseln kannst. Ich lese weiter in Epheser. Brief ist voller Geheimnisse. Epheser Kapitel 6 von Vers 18. Hier sind ein paar interessante Gedanken drin über die Waffenrüstung. So viele Menschen, die haben keine Ahnung. Die reden von der geistlichen Kriegsführung, aber die wissen nicht die Zusammenhänge. Die kennen nicht die geistlichen Geheimnisse in der unsichtbaren Welt. Und die unsichtbare Welt ist voller Geheimnisse. Denn die Bibel sagt, wir haben nicht mit Fürsten, Gewalten und Mächten zu kämpfen, die hier unter uns sind. Im Reichstag, in Washington oder in Bagdad oder sonst wo in der Welt sitzen. Nein, die unter dem Himmel herrschen. Und da lese ich hier Vers 18, Kapitel 6 im Epheserbrief. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Warum? Weil nur im Geist Geheimnisse angesprochen werden können. Nur im Geist. Wenn wir nicht im Geist beten, brauchen wir nicht geistliche Kriegsführung führen. Denn wenn wir im Geist beten, sprechen wir die Dinge aus, die der Heilige Geist angesprochen und ausgesprochen haben möchte. Also du kannst nur den Teufel schlagen, wenn du vertrauliche Nachrichten von ihm preisgibst. Der Teufel hat Angst vor Öffentlichkeit. Jeder Feind, jeder Widersacher hat Angst vor Öffentlichkeit und dass es bloßgestellt wird. Aber wenn du im Geist redest, im Geist betest, sprichst du Dinge aus und da steht der Teufel und sagt, woher weiß er das alles? Woher kennt er das alles? Und dann ist er geschlagen. Und sobald ein Geheimnis preisgegeben ist, hat es die Wirkung und die Macht verloren. Und Deshalb heißt es auch, dass wir Sünden bekennen sollen. Denn wenn wir an Geheimnisse, wenn wir an unseren Sünden festhalten und nicht preisgeben und der Teufel sagen, um Himmels Willen, das darfst du ja niemand sagen, Geist der Verdeckung und Verdunklung, das ist in Berlin ganz weit verbreitet. Meine Familiengeschichte geht niemand was an. Und was sie sonst getan haben, meine Vergangenheit geht niemand was an. Aber in dem Augenblick, wo wir die Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt. Und wenn wir die Geheimnisse preisgeben, sind wir von der Macht der Sünde erlöst. Und davor hat der Teufel Angst. Aber wenn wir im Geist beten, setzen wir Geheimnisse frei. Denn der Geist erforscht alle Dinge. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen, auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn es darauf ankommt, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Auch freimütig zu sagen. Manches kannst du gar nicht sagen im Gottesdienst, wenn nicht die Freiheit da ist. Manchmal sind wir blockiert, manchmal sind wir gehindert. Der Heilige Geist oder von Paulus heißt einmal, als er in der Apostelgeschichte durch Kleinasien zog und der Geist wehrte uns zu sprechen. Der Geist kann uns wehren, dass wir diese bestimmte Dinge, obwohl sie bitter nötig wären, nicht preisgeben, nicht sagen, geh weiter, jetzt ist noch nicht die Zeit reif. Die Zeit muss auch reif werden für geistliche Dinge. Und damit ich Freimut habe, das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, als dessen Gesandter ich sogar im Gefängnis bin. Also Freimut, bittet er. Wir brauchen die Freimut, über bestimmte Dinge zu reden. Und wenn wir so den Epheserbrief uns heute Abend anschauen, sehen wir gleich am Anfang, wo die Lösung unseres Problems ist. Ohne Christus wird der Mensch die Probleme, die Fragen der Menschheit, die Geheimnisse, die den Menschen umgeben, nicht lösen können, nicht entschlüsseln können, ohne Christus. Wir lesen also Kapitel 3, das Geheimnis hier, ich habe gelesen, Juden und Nicht-Juden, dass Gott das Heil zugedacht hat, dass er alle erretten will. Und in Christus liegen diese Geheimnisse verborgen. In Christus liegen alle Schätze verborgen, der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus liegen, also wer Christus ablehnt, der ist selbst ein Rätsel und ist anderen ein Rätsel. Der kann nicht erklärt werden und wird auch nicht verstanden. Und niemand kann ihm helfen. Wer Christus ablehnt, der Schlüssel um die Lösung aller dieser Geheimnisse ist Jesus Christus. Ohne ihn, Paulus sagt in Epheser gleich am Anfang, in ihm ist alles zusammengefasst, was im Himmel ist, auf Erden ist und unter der Erde ist. Deshalb kann Jesus auch sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Deshalb geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Juden wie Nicht-Juden. Epheser Kapitel 5 erzählt Paulus wieder ein Geheimnis, Vers 30 und 32, von Mann und Frau. Auch das ist ein Geheimnis, Sexualität. Aber nicht nur Sexualität, sondern die Beziehung von Mann und Frau. Das Geheimnis, das dann er verwendet auf Christus und zeigt das, diese Bedeutung. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und sie zwei werden ein Fleisch sein. Wie ist das möglich? Nicht nur Sexualität, sondern echte Beziehung. Wie entsteht echte Beziehung? Das ist ein Geheimnis. Dass der sich gerade in die oder gerade in den verliebt hat, was hat er gefressen? Verstehst du, da steht man da und man hat ein Rätsel, man versteht nicht. Man steht da und man versucht eine Antwort zu finden und man findet keine Antwort. Wieso, weshalb? Aber das ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis von Mann und Frau, Christus das Haupt. Und dann geht er weiter und baut an diesem Beispiel hier das Bild von der Beziehung aus. Die Gemeinde und Christus, die sind ein Teil. Und ich denke, diese Botschaft, das ist ein Geheimnis, was jetzt verraten wird. Wenn du jetzt mitgehst, ist okay. Wenn nicht mitgehst, kannst du nach Hause gehen und kannst abschalten. Oder kannst was anderes denken. Vielleicht kaufst du jetzt ein Auto oder richtest eine Wohnung ein oder schneiderst dir irgendetwas. Kannst also alles machen jetzt. Oder du bist voll dabei und du weißt noch am Schluss, wo man gewesen ist. Also ich lade dich ein, jetzt um ein Geheimnis, eine vertrauliche Botschaft, eine vertrauliche Nachricht zu verstehen und zu begreifen. Christus ist das Haupt, das ist ein Geheimnis. Dieser mystische Leib, genannt Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen und überwinden. Das ist etwas Geheimnisvolles. Nicht die katholische Kirche und nicht die evangelische Kirche oder nicht irgendeine Bewegung, sondern meine Gemeinde. Und das meint der Leib Jesu, diese universelle Kirche des Herrn, überall, in alle Sprachen, Völker und Nationen. Wir brauchen dem Geist der Offenbarung, um die Geheimnisse zu verstehen. Und das ist der Heilige Geist. Wir brauchen diesen Philippus, der zu uns auf den Wagen draufsteigt und sagt, verstehst du auch, was du liest? Verstehst du, was du hörst? Wenn du nicht verstehst, dann darfst du dich melden, Herr Lehrer, wie war das? Pastor, wie ist das? Wir wollen auch da wirklich lernen, die Geheimnisse Gottes hier zu begreifen, wenn wir diese Geheimnisse anschauen und sagen, wie ist das genau? Gott schuf den Menschen, das ist ein Geheimnis. Weil er selbst ein Geheimnis ist, hat er dieses Geheimnis in uns hineingelegt. Deshalb sind wir einander ein Rätsel manchmal. Es ist nicht dein Nachbar, dein Mitmensch, dein Bruder, deine Schwester, sogar dein Mann, deine Frau, dir ein Rätsel. Oder gibt dir ein Rätsel auf. Wir sind einander ein Rätsel, weil wir von Gott alle herkommen, weil Gott selbst das Geheimnis ist. So wie ich gestern sagte, Gott ist Liebe. So ist Gott hier das Geheimnis selbst, hat sich in uns hinein projiziert. Vielleicht sagst du, ja, aber ich soll ein Geheimnis Gottes sein. Gewiss, selbst ein altes, zerfallenes Schloss, in diesem Schloss kann noch ein Schatz verborgen sein. Die Fassade sagt noch gar nicht viel aus, auch wenn du nicht so aussiehst als der Herrgott selber. Aber dennoch in dir stecken Schätze, verborgene Schätze. Und wie viele Jesus aufgenommen haben, in dem steckt der ganze Himmel drin. Das Reich Gottes, wo ist es? Inwendig in euch, ein Geheimnis. Das Reich Gottes ist inwendig in euch, in dir steckt ein Schatz. In dir steckt ein Schatz. Die ersten Christen, die Entstehung der Gemeinde, also jetzt die Schöpfung, die Entstehung der Gemeinde. Weißt du, es ist ein Geheimnis. Adam schlief ein und Gott hat aus der Seite Adams die Eva geschaffen. Und die Seite Jesu wurde durchbohrt. Der zweite Adam, seine Seite wurde durchbohrt. Und aus dieser Seite Jesu ist die Gemeinde entstanden. Die Gemeinde des Herrn. Diese Seite, aus dieser durchbohrten Seite. Und da fing die Gemeinde an, als es hieß, es ist vollbracht. Das ist die Grundlage für die Gemeinde. Die Gemeinde hat keine andere Grundlage als das Wort vom Kreuz. Es ist vollbracht. Aus dieser Seite, durchbohrte Seite. So, die Eva wurde, die Eva ist ein wunderbares Bild, nicht die Maria. Die Eva ist das Bild auf die Gemeinde. Die Eva, dieses Bild auf die Gemeinde. Und die Eva ist etwas Mystisches. Die Eva verstehen wir nicht. Und der Teufel hat auf die Eva abgesehen. Und der Same, dein Same, Eva, Mutter des Lebens, dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten. Man hat alles auf Maria nachher gewünscht und auf Maria gedreht. Aber letztendlich spielt die Eva hier eine ganz große Rolle. Und die Gemeinde jetzt ist ein Geheimnis. Pfingst ist ein Geheimnis. Schon allein, was drumherum passierte, das Rauschen des Windes, Feuerzungen. Und dann das Schlimmste war noch das Reden in anderen Sprachen. Was niemand verstanden hat. So geheimnisvolle. Aber jeder hörte in seiner eigenen Sprache die großen Taten Gottes preisen. Pfingsten. Die Entstehung der Gemeinde ist ein Geheimnis. Und deshalb ist die Gemeinde für mich. Und heute Abend spreche ich über die Gemeinde, morgen über die Predigt. Die Gemeinde ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis Gottes. Deshalb sind sie bis heute das wahre Christentum in Minderheit weltweit. Christentum war der biblische Glaube war von Anfang an eine Religion voller Geheimnisse. Kein Altar, kein Tempel, kein Kult, keine Bücher, gar nichts. Die haben nur eine Weisheit gehabt, er ist Herr. Das war ihr Glaube, ihr Glaubensbekenntnis. Die hatten gar nichts. Die hatten keine Bücher wie die anderen Religionen. Er ist Herr, er ist Herr. Und mit diesem Glauben haben sie die ganze Welt erobert, die ersten Christen. Das Geheimnisvolle, das Mystische. Verachtet bei den Sklaven und Sklavinnen, bis ins Kaiserhaus kamen sie so hinein. So hat sich das Evangelium eingeschlichen in diese Welt. Das Christentum wurde verachtet. Warum? Weil es voller Geheimnisse ist. Bis heute. Das wahre Christentum, der wahre biblische Glaube ist voller Verachtung, weil die Menschen, der normale Mensch mit seinem Ratio und mit seiner Logik nicht versteht. Was steht dahinter? Was steckt dahinter? Was ist dahinter? Das ist etwas Geheimnisvolles, ein Schleier. Auch die Erlösung. Da stehst du da und sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden. Und dir sind deine Sünden vergeben. Ohne Opfer, ohne Vorleistung und so weiter. Einfach nur ein Bekenntnis und dir sind deine Sünden vergeben. Viel zu einfach, viel zu billig. Man sollte ein paar fromme Übungen verlangen. So eine Wallfahrt oder eine Pilgerfahrt wohin? Nach Mekka. Ja, dann könnte ich an die Erlösung glauben. Aber so. Und jetzt mach deinen Mund auf und erfüll deinen Mund mit Lachen, erfüll deinen Mund mit neuen Sprachen und plötzlich bist du frei. Das ist was Geheimnisvolles, das Beten, das Reden in anderen Sprachen, das ist was Geheimnisvolles. Kannst du nicht erklären. Ich rede doch nicht. Das ist nur ein Lallen, so Kindersprache. Ja, aber es ist eine Sprache, egal welche. Geheimnis unser ganzer Glaube. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 sagt Paulus, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat denen bereitet, die ihn lieben. Also auch voller Geheimnisse, schon allein, was mich erwartet. Nicht nur, wo ich herkomme, sondern was auf mich zukommt. Voller Geheimnis, voller Rätsel. Und das hat alles Gott vorbereitet, denen, die ihn lieben. Und auch das ganze christliche Leben voller Geheimnisse. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Kannst du das fassen? Alles so gemanagt von ihm. In Johannes Kapitel 16, der Welt ist es verborgen, sagt Jesus dort. Der Welt ist es verborgen. Die Ungläubigen können es nicht fassen. Deshalb können die, wenn du den Ungläubigen das Heil Gottes erklären möchtest, deine Freude am Herrn erklären möchtest, dann rennst du gegen die Wand, weil die das nicht verstehen. Die können es nicht verstehen, selbst wenn die es möchten. Die können es nicht verstehen. Deshalb musst du auch nicht verzweifeln, wenn die Ungläubigen, deine Kinder, dich nicht verstehen, wie du das vorhin gesagt hast. Die können es auch nicht verstehen. Selbst wenn sie sich noch so anstrengen würden und sich reinlesen würden, in geistliche Dinge kannst du nicht geistlich nicht hineinlesen. Geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet und geistlich verstanden werden, steht im Wort Gottes. Ist voller Geheimnisse. Eigentlich können wir die Welt nur evangelisieren. Unser Auftrag als Menschen ist, geht und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das ist alles, was wir tun können. Die Geheimnisse Gottes werden die Menschen nicht verstehen. Wie es heißt in der Bibel, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Anders vernimmt er nichts vom Reich Gottes. Alles, was Reich Gottes ausmacht, wird ein ungläubiger Mensch nicht vernehmen, bis er wiedergeboren ist. Und deshalb vielleicht, wenn du Verständnisprobleme hast über das Wort Gottes, über Segnungen Gottes, über die Gemeinde, du sagst, ich verstehe die Welt nicht. Ich verstehe nicht, was ihr da macht und wie das da abläuft. Ich verstehe nicht, wie das Beten funktioniert. Das Beten ist auch ein Geheimnis. Geh in die Kammer, schließ die Tür zu und der es in Verborgenen sieht, wird es öffentlich vergelten. Beten geschieht in der Verborgenheit, im geheimnisvollen Raum, so zwischen dir und Gott, wie Selbstgespräch. Hört sich das an. Und es ist letztendlich, wenn du es nur logisch nimmst, nur menschlich nimmst, nur rationell nimmst, ist das Gebet nichts anderes als Selbstgespräch. Da unterhältst du dich mit deinen Ohren. Das ist alles. Aber wenn du dieses Geheimnis verstehst, ich spreche nicht mit meinen Ohren, sondern ich spreche mit dem Hörer der Gebete. Mit Gott. Das ist ein großer Unterschied. Und der Mensch, der nichts vom Reich Gottes vernimmt, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, dann plappert er, hat er so seinen Leierkasten, seine Gebetsmühle, so wie die heidnischen Religionen es auch haben. Geheimnis. Die Salbung ist ein Geheimnis. Wie funktioniert die Salbung? Plötzlich siehst derjenige, da glaubt er und sagt er, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Da stehst du und staunst, so wie der Weg Gottes sich bewegt. Wir haben hier mal eine wunderbare Segnung erlebt. Wir haben erlebt, wie der Heilige Geist hier Knie geheilt hat, glaube ich, war das. Das fing hier so an und das ging dann so rüber auf der anderen Seite. Du kannst eigentlich den Weg der Vögel nicht erforschen, wie die Vögel, die Zugvögel arbeiten, wie die Wale ziehen und geschweige denn, dass du den Weg Gottes erforschen kannst, wie Gott arbeitet. Der ist unerforschlich. Unaussprechlich. Das ist Gott also voller Geheimnisse umhüllt und er arbeitet, wie er will, wie der Wind. So vergleicht sich der Herr wie der Wind. Wie? Du weißt, du hörst sein Sausen, du vernimmst was, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Selbst wenn du Satelliten Beobachtung einsetzt. Du weißt es nicht, wo es geht. Das ist ein Ratschluss Gottes. Wir begreifen diese Dinge nicht. Wir stehen also vor diesem Ding unverständlich und doch der Geistliche richtet alles und wird von niemandem gerichtet. Der geistliche Mensch. Und deshalb, da denkst du, Mensch, der ist allglatt. Der findet immer eine Ausrede, immer eine Hintertür. So, der ist allglatt. Aber das ist der geistliche Mensch. Der richtet alles und wird von niemandem gerichtet. Warum? Weil er unter Gott steht. Der Ratschluss Gottes mit uns Menschen ist ein Geheimnis. Warum bist du gerettet und warum ist der nicht gerettet? Warum sitzt du heute Abend hier und kannst einfach glauben und sagen, Halleluja, ich verstehe alles, mir ist alles klar und deutlich, aber der andere, der müht sich ab, reißt sich die Haare aus dem Kopf, hat schon eine Glatze und kommt nicht vorwärts und du machst gar nichts und dir wird's fast im Schlaf gegeben. Verstehst du es nicht? Die Offenbarung ist unerklärlich. Du tust dir so schwer und dem wird's nachgeschmissen. Und du sagst, mein Gott, warum, wieso, weshalb? Der natürliche Mensch begreift es nicht. Gott sieht das Herz an. Gott hat das Herz von David angesehen. Also ich hätte den David nicht in den Himmel reingelassen. Nee. Und Jakob, erst schon recht, schon gar nicht. Aber was macht der liebe Gott? Er ist so großzügig. In seiner vorlaufenden Gnade hat er den Jakob erwählt, den David erwählt und alle Schlitzohren, die so in der Bibel waren, den Saul von Tarsus, also mit dem möchte ich nicht lebendig begegnen. Und der ist ein großer Apostel geworden. Und dieser wankelmütige Petrus, oder der Faschist, er sah, Gott hat die Menschen mit ganz anderen Augen beurteilt, in seiner Gnade, mit seinem Ratschluss. Und das alles noch vor Grundlegung der Welt hat er festgelegt. Das Evangelium ist etwas Verborgenes. Wort Gottes, etwas Verborgenes. Jesus sagt in Lukas 8, Vers 10, von heimlichen, verborgenen Dingen, die er von dem Reich Gottes, das ist alles verborgen dem natürlichen Menschen. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Der natürliche Mensch, 1. Korinther 2, 14, vernimmt nichts vom Reich Gottes. Die Predigt, morgen mehr davon, die Predigt ist ein Geheimnis. Da wird eine Predigt gehalten und da werden welche gesegnet und andere verdammt bei der gleichen Predigt. Und schimpfen und ein böser Geist erfüllt sie und die anderen ein Jubelgeist erfüllt. So, sowohl als auch. Wieso und weshalb das so ist. Um geistliche Dinge zu verstehen, brauchen wir den Dienst des Heiligen Geistes. Amen. Dass der Heilige Geist uns begegnet. Dass der Heilige Geist uns belehrt. Dass Gott selbst uns belehrt und uns selbst aufklärt. Jesus sagt, ich predige die Worte. Ihr könnt es jetzt nicht fassen, aber der Heilige Geist wird kommen und wird euch all das erinnern und wird alles noch hinzufügen und erklären und verdeutlichen und so weiter. Und ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist oder von Gott. Wir brauchen den Dienst des Heiligen Geistes. Ohne den Dienst des Heiligen Geistes kommst du nicht weit heute Abend. Uns müssen die Augen geöffnet werden, die Ohren, die inneren Ohren. Du hast vier Ohren. Naja, das ist ein Monster, was? Du hast äußere Ohren, zwei und innere Ohren und auf vier Augen, nicht drei Augen, vier Augen, innere Augen und äußere Augen. In der Bibel heißt es, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Also, das heißt also, es gibt ein inneres Hören und ein äußeres Hören und ein Durchhören und ein Durchsehen. Das brauchst du, sonst kommst du nicht vorwärts. Wir brauchen die Erleuchtung, die Erkenntnis, die Offenbarung des Herrn, dass diese Geheimnisse uns kundgetan werden. Paulus sagt mir, als eine unzeitige Geburt einmal, viel zu spät, eigentlich hätte ich als Teenager das erleben sollen, aber viel zu spät, aber ich habe es erlebt, Gott sei Dank, ich habe es erlebt. Die Führung Gottes ist ein Geheimnis, wie Gott einen Menschen führt, wie er Israel geführt hat und Israel immer noch führt und noch führen wird. Durch das ganze Chaos und das ganze Geheimnis, also durch die ganze Weltgeschichte. Auch das Böse ist ein Geheimnis. Wir haben in der Bibel das Geheimnis der Bosheit. Das ist auch die Rede vom Geheimnis der Bosheit, der Verstocktheit. Das ist auch ein Geheimnis, dass einer verstockt. Pharao verstockt sich, schließt sich zu dem Wort Gottes und so weiter. Verstocktheit ist auch ein Geheimnis. Das Geheimnis der Bosheit ist offenbar der Antichrist. Dieser antichristliche Geist und so weiter, ein Geheimnis. Denen, die verloren gehen, hat Gott sie dahin gegeben. Wie ist das passiert, was ist da passiert und so weiter. Die Sprachverwirrung, Babylon, war ein Geheimnis, dass wir so viele Sprachen heute haben. Ist auch ein Geheimnis, dass Gott eingriff und ein Gerichtszeichen setzt und ein Gerichtszeichen als Segenszeichen sogar noch verwendet dabei. Damit sie nicht das ausführen, was sie sich vorgenommen haben, einfach zu stoppen. Es ist eigentlich Gnade, dass Gott die Sprachen verwirrt hat. Es ist eigentlich kein Fluch, aber von uns aus gesehen ist es ein Fluch, aber von Gott aus gesehen ist es ein Segen, damit Gott noch Gnadenzeit gewähren kann. Damit noch Abraham kommen kann und so weiter. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist ein Geheimnis, dass du hörst und glauben kannst und Ja, Herr, sagen kannst. Der Segen, so vom Wort Gottes, da betet man mit jemandem, und wird von Gott angerührt, wird von Gott gesegnet, ist ein Geheimnis. Oder du betest zu Hause. Jede Krankenheilung, die von Gott aus geschieht, jede göttliche Heilung, ist ein Geheimnis. Wie mag dies zugehen? Und dann heißt es, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Gott ist unbegrenzt, du bist begrenzt in vielen Dingen deines Lebens. Das Geheimnis muss erkannt werden. Und deshalb brauchen wir, um Geheimnis zu erkennen, zuerst einmal Gottes Erkenntnis. Nicht Theologie, das ist die Lehre über Gott. Aber die Theologen verstehen Gott glaube ich, gar nicht richtig. Die können noch so viel Theologie studieren. Gott kann man nicht auf dem Weg des Studiums der Theologie verstehen, sondern nur auf dem Weg der Offenbarung. Der Offenbarung. Und ihre Augen wurden gehalten, heißt es. Ich denke nur an die Emmaus-Jünger. Ihre Augen wurden gehalten. Der Heiland läuft neben ihnen her, macht eine Bibelstunde mit ihm, studiert die Bibel mit den beiden Jüngern und unterhält sich. Musste Christus nicht leiden, musste nicht und. Und was sagen sie? Ja, bist du der einzige Ausländer hier, der sich nicht auskennt, was in Jerusalem passiert ist diese Tage? Ihre Augen wurden gehalten. Den Israeliten wurden die Augen gehalten. Sie haben Jesus nicht erkannt. Eine Katastrophe. Sie haben Jesus nicht erkannt. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eine Katastrophe. Und ihre Augen wurden gehalten. Und als er das Brot brach bei den Emmaus-Jüngern, wurden ihre Augen geöffnet und plötzlich haben sie Licht bekommen und die rannten nach Freude. Uns ist der Herr erschienen. Da steht doch die Maria im Garten oder eine der Frauen steht im Garten. Jesus spricht mit ihnen, sagt der Gärtner, wo hast du ihn hingelegt? Gärtner. Gärtner. Wahrscheinlich hat Jesus nur Gärtnerkleider gehabt, weil er keine Kleider mehr hatte. So, Gärtner. Sie hat Jesus nicht durchschaut, sie hat Jesus nicht erkannt, er steht neben dir. Du kannst in einem geisterfüllten, gesegneten Gottesdienst sein und du erkennst das Geheimnis Gottes nicht. Der Herr segnet, andere werden geheilt, andere werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, andere werden gestärkt, andere erleben Wunder über Wunder und du stehst da wie ein trockener Stecken. Wie ein trockener Stein. Da fließt das Wasser und innen drin bist du ganz trocken. Und die Ströme des Segens fließen. Das ist ein Geheimnis. Du kannst nicht erklären, warum. Wieso? Der Segen ist ein Geheimnis. Dass Gott gerade Israel erwählt hat, mit denen er Weltgeschichte macht und so weiter, bis heute, ist ein Geheimnis, unverständlich. Warum gerade dieses Volk? Warum hat er nicht die Araber erwählt? Warum hat er nicht die Deutschen erwählt? Warum ist Jesus nach Galiläa gekommen? Es wäre viel schöner gewesen, wenn er in die Schweiz gekommen wäre. Zum Luganer See, Genfer See und all diese wunderbaren Flecken, viel Grün. Aber in so Wüste Judäas kommt er zur Welt. Also, wir haben für so vieles keine Erklärung. Warum Babylon? Warum Jerusalem? Warum dies? Warum Rom? Warum all diese Dinge? Wir haben keine Erklärung für diese Dinge. Aber das ist seine Absicht. Bruder, du musst runter. Es gibt so viele Geheimnisse, die wir selber nicht verstehen. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Gott muss die Herrlichkeit in uns aufleuchten lassen. Das ist so, dieses Wort. Gott muss in uns die Herrlichkeit aufleuchten lassen. So wie er sagte, es werde Licht, so muss er zu uns sprechen und das Wort ergehen lassen. Es werde Licht, erkenne, mein Sohn, meine Tochter, erkenne, was dir zu deinem Heil dient. Die Augen wurden geöffnet. Und die Augen werden offen durch die Erkenntnis Christi. Wer Jesus sieht, sieht Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat er gesagt. Also unsere Erkenntnis, alle Gottes Erkenntnis, die ganze Geheimnisse über Gott verstehen wir nur über Jesus Christus. In ihm ist alles zusammengefasst, was auf Erden, unter der Erde und im Himmel ist. In der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Alles ist in Jesus auf diesem großen gemeinsamen Nenner zusammengefasst. Und da kannst du alles dann nachher alle mathematischen Rechnungen ausführen. Aber solange du nicht diesen Nenner Jesus akzeptieren willst, verstehst du die Welt und die Schöpfung nicht. Verstehst du dein Dasein nicht? Warum bin ich da? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Das sind diese großen Fragen, ein Geheimnis. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer Jesus nicht versteht, weiß nicht, wo er herkommt und er weiß auch nicht, wohin er geht. Erkenntnis Gottes, das ist der Gipfel der Erlösung. Das ist die Spitze des Berges. Das ist das, worauf alles hinzielt. Wir wissen nicht, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleich sein. Das ist dieser Höhepunkt, die Spitze. Alle Wissen, alle Erkenntnis. Wir kennen Gott nur aus seiner Selbstoffenbarung in Jesus Christus. In Johannes 17, Vers 3. Das ist das Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Leben. Johannes 17. Dass sie dich, Vater, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist Leben. Und 2. Korinther 5, 16. Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Es gibt ein Wissen um Jesus, den historischen Jesus. Der historische Jesus kann dich nicht retten. der in Palästina gelebt hat. Wenn du nur an diesen historischen Jesus glaubst, ja, da kannst du die ganzen Bilder hier durchgehen, die wir hier haben. Alle Stationen, das kann dich nicht retten. Wir kennen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Den Auferstandenen, den Erhöhten, der zu Rechten der Majestät Gottes steht. Dieser Jesus rettet uns. Und das ist das Geheimnis. Du musst natürlich den historischen Jesus, von dem wenigstens was gehört haben. Aber selbst wenn du von ihm nichts gehört hättest, kannst trotzdem gerettet werden, wenn du weißt, er ist Herr. Er hat besiegt alle dunklen Mächte. Er hat meine Sünden ans Kreuz hinaufgetragen. Wenn du das weißt, dann weißt du alles vom Evangelium eigentlich. Erkennst du Gott, den erhöhten Jesus. Paulus hat Jesus wahrscheinlich gekannt als Mensch. Sagt er nicht, dass er nicht gekannt hätte. Aber er sagt, das ist mir gar nicht so wichtig jetzt. Ich kenne Jesus jetzt nach dem Geist. Das Wort wurde Fleisch. Und jetzt wird das Wort wurde Realität, das Wort Gottes. Gottes Verheißungen wurden reell, greifbar, fassbar, fühlbar. Jesu Kommen in diese Welt war ein Geheimnis. Und wie Jesus die Welt verlassen hat, war auch ein Geheimnis. Die Jungfrauengeburt war ein Geheimnis und die Auferstehung war auch ein Geheimnis, was kein Mensch erklären kann. Und bei der Schöpfung war kein Mensch dabei, ist ein Geheimnis, dass wir jetzt, glaubt doch nicht, dass Moses dabei war, als der liebe Gott sagte, es werde Licht, er war nicht dabei. Und selbst als Gott sagte, die Erde bringe hervor, dies und das, Moses war nicht dabei, das hat Gott offenbart. Alles, was wir eigentlich in der Bibel haben, ist durch Offenbarung geschenkt worden. Bei der Auferstehung, weißt du, zwischen dem Karfreitag und der Auferstehung sind so viele mysteriöse Dinge passiert. Geheimnisvolle Dinge, die wir nicht erklären. Da heißt es, und er stieg hinab an den untersten Örter der Hölle und hat den Gefangenen gepredigt und das Gefängnis gefangen genommen. Und plötzlich wurden da Heilige in Jerusalem gesehen, dazwischen, zwischen der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Keiner war dabei, als Jesus auferstand, außer den römischen Soldaten, die das Grab bewachten. Vielleicht die waren am nächsten dran. Aber kein Bruder, keine Schwester, kein Apostel, keine Maria und keine Magdalena, niemand war dabei. Und er stand auf. Er stand auf und hat dem Tod die Macht genommen. Liebe ist stärker als der Tod. Halleluja. Die Liebe Gottes. Geheimnis. Und von diesem Geheimnis der Auferstehung haben die Apostel Zeugnis gegeben. Und wie? Wie die Weltmeister. Sie haben nicht so sehr über die Kreuzungen gesprochen. Sterben kann jeder. Aber auferstehen, das kann nicht jeder. Da brauchst du besondere Gnade. Und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Weißt du, Jungfrauengeburt und die Auferstehung, das waren so Geheimaktionen Gottes. Geheimaktionen Gottes. Ja, da war Gott am Werk. Die ganze Heilsgeschichte. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Die ganze Heilsgeschichte. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Und ich will heute Abend über diese Geheimnisse Gottes sprechen. Und da, wenn ich weiter lese, 1. Timotheus 3, Vers 16, offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis Gottes. Von dem spreche ich heute Abend, 1. Timotheus 3, Vers 16. Offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, dies ist mein lieber Sohn, heute habe ich ihn gezeugt bei der Taufe, erschienen den Engeln, und die Engel kamen und dienten ihm, gepredigt den Heiden, geglaubt in aller Welt, und aufgenommen in der Herrlichkeit, Himmelfahrt. Das ganze Heilsweg ist ein Geheimnis. Das Geheimnis des Glaubens. Das ist unser Geheimnis. Unser Geheimnis ist nicht, dass wir irgendetwas Mysteriöses glauben, so Teufel mit einem Pferdefuß und Hörner und sowas, oder ein Engel mit Flügeln. Ich glaube, dass Engel manchmal auch sogar in Jeanshosen kommen, wenn es sein muss. Die brauchen nicht unbedingt zum Fliegen Flügel. Ich weiß nicht, wo die Menschen die Flügel her haben, aber sie in ihrer Entwicklungsphilosophie. Glaube, das Geheimnis des Glaubens. Wir malen Engel mit Flügel. Aber zu Abraham kamen drei Männer ohne Flügel. Also manche glauben, die Engel wären Frauen. Die sind weder Mann noch Frau. Halleluja, vergiss das alles. Weder Mann noch Frau. Sie werden nicht heiraten, keine Kinder mehr kriegen. Das ist also, was Engel nicht tun. Deshalb kann der Teufel sich nicht vermehren. Deshalb kann er das nicht. Deshalb kann das Böse begrenzt. Aber der Mensch kann sich vermehren. Königreich Jesu ist ein Geheimnis. Das Gebet ist ein Geheimnis. Anbetung ist ein Geheimnis. Vergebung ist ein Geheimnis. Ob du jetzt anderen vergibst oder dir selber vergibst oder Gott dir vergibt und so weiter. Das ist alles Geheimnis. Mir sind meine Sünden vergeben. Matthäus 13, 11. Euch ist gegeben, dass ihr das Geheimnis des Himmelreichs versteht. Euch. Dir ist es gegeben heute Abend, dass du das Geheimnis des Himmelreichs verstehst. Jesus sagt den Aposteln, nicht den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten verstehen nicht. Die Schriftgelehrten haben keine Ahnung. Die können die Bibel auswendig und inwendig und umwendig kennen. Die können es nicht verstehen. Aber euch, ihr und Jesus preist, Vater, ich danke dir, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast. Aber den Unmündigen, das hat seine Jünger gemeint. Und es waren einfache Leute. Ihnen hat er Geist des Vaters offenbart. Und wir wissen, als der Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen, da sind die perplex, die ganzen Gelehrten und Studierten und Doktor der Theologie und Philosophie und Hebräismus und was weiß ich alles. Sie stehen da. Das sind einfache Leute. Aber die haben Power, die haben Kraft, die haben etwas, was uns fehlt. Die Kraft des Heiligen Geistes. Die haben Kraft. Und ihr Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels. Sie leuchten, sind begeistert, enthusiastisch, erfüllt von der Gottheit. Die kennen das, was die anderen, wovon die anderen träumen. Das kennen die Jünger hier, die Apostel. Voll Heiligen Geistes. Und ich sag dir, eine Oma voll Heiligen Geistes ist mehr erfüllt von Gott und Gottheit als der größte Theologe dieser Welt. Eine Oma voll mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Und sogar ein kleines Kind, ich habe sogar Kinder mit 11 Jahren und 10 Jahren gesehen, wie sie den Heiligen Geist empfangen. Und sag nicht, dass nur 11-jährige Kinder den Heiligen Geist empfangen. Johannes der Täufer hat mit 6 Monaten im Mutterleib als Embryo schon den Heiligen Geist empfangen. Also schon Embryos können den Heiligen Geist empfangen, ihr Lieben. Halleluja. Was wollen wir? Weißt du, da kommen wir mit unserer Theologie, mit unserer Belehrung, mit unserer Erkenntnis, mit unserem Wissen, kommen wir hier und sagen, unmöglich. Aber der Johannes der Täufer steht in der Bibel. Oder die Bibel lügt. Oder fantasiert. Aber für mich ist die Bibel Wort Gottes. Die Wahrheit. Wer glaubt, dass die Bibel die Wahrheit ist? Halleluja. Es stimmt, was hier drin steht. Und wenn es steht, Johannes wurde erfüllt und er hüpfte vor Freude. Mutter Elisabeth hat es nicht fassen können, als die Mutter des Herrn hereinkam. Freute sich. Jetzt. Halleluja. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Geheimnis. Nicht nur im 6. Monat, wo sich das Kind sowieso bewegt. Nein, hier war etwas Besonderes. Es war nicht normale Strampeln oder die ersten Bewegungen eines Kindes. Gott selbst ist ein Geheimnis mit allem, was mit Gott zu tun hat. Hiob Kapitel 36, 22 bis 32. Da wird uns die Rede von, die Diskussion hier von den Freunden Hiobs, dass Gott ein Geheimnis ist. Weißt du, und der Mensch, der mit Gott wandelt, mit Gott lebt, der versteht auch die Geheimnisse. Hiob ist eines der ältesten Bücher, ich glaube wenigstens, ältesten Bücher der Bibel. Und da steht drin, was jetzt erst die Astronauten vor 50 Jahren, nicht einmal, vor 30 Jahren erfahren haben. Weißt du, wir müssen nicht so viel einbilden, dass wir da so weise sind. Wir haben erst vor 50, 60 Jahren die Milchstraße entdeckt, so richtig. Oder andere Nebel, Sternengebilde erst entdeckt, andere Planeten. Erst vor 50, 60 Jahren haben wir Planeten entdeckt, die erst in unserem Sonnensystem existieren und entdeckt. Und Gott hat in Hiob, und hier dieser alte Hiob, voll Heiligen Geistes, sagt Gott, oh, du bist ein großer Gott, ein herrlicher Gott, ein mächtiger Gott. Du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Kannst du sowas vorstellen, steht in der Bibel. Du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Woher hat der Kerl das gewusst? Vielleicht haben sie damals schon Weltraumfahrt gehabt. Und Raketen, Satelliten. Oder war das wirklich Offenbarung? Du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Wie kann ein Mensch das sagen, du hast die Erde im Nichts? Weil die Mittelalter, die waren verdummt. Die haben geglaubt, die Erde ist eine Scheibe. Und als man dann nach Afrika fuhr und die ersten losfuhren und Kap der guten Hoffnung oder schon zum Kongo kamen, dann haben sie gesagt, oh, wir sind schon bald vor der Hölle. Bald geht's in die Tiefe. Das haben die Dummen ohne Gott geglaubt im Mittelalter. Aber hier der weise Hiob, 5000 Jahre oder länger, älteres Buch, hat gewusst, Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt. Offenbarung. Woher haben die so viele Dinge gewusst, was wir heute lehren und glauben in 6 Tagen, wie Gott die Erde geschaffen hat? Weißt du, zuerst war das Licht und dies und dies und dies und dies und dies. Hier, Naturwissenschaft. Gewiss, die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch. Aber es ist schön, wenn wir dies und jedes Mal in die Bibel hineinlesen können und finden können. So voller Geheimnisse. Das haben die Weisen offenbart und Gott hat es gezeigt in seiner Weisheit. In Daniel wohnte ein anderer Geist, so dass er Geheimnisse erklären konnte. Und erst der andere Geist, der Geist Gottes, kann die Geheimnisse erklären, die du nicht verstehst. Da stehst du da und rätselst und rechnest und dichtest und diftelst und verstehst nicht. Und dann kommt die Erleuchtung. Geheimnis. Groß ist das Geheimnis. Die Heiden, die haben mit aller Liebe gegen die Heiden haben nur ein Altar dem unbekannten Gott. Also die haben alle Altäre, aber aus Vorsicht und Rücksicht, vielleicht haben wir doch jemand vergessen, bauen die alten Griechen in ihrem ganzen Erkenntnis. Sie haben es nicht erfasst und nicht ergriffen und nicht begriffen, dass es noch einen Gott gibt und dass es den lebendigen Gott gibt, der unbekannte Gott. Und der unbekannte Gott ist bis heute für viele Menschen der Unbekannte geblieben, weil sie nicht verstehen können. Sogar fromme Moses steht in der Wüste und sagt, Gott, wie heißt du? Wer bist du? Guck mal, schon 400 Jahre existiert Vater Abraham oder hat Vater Abraham gelebt, gibt es Juden oder Israeliten, existiert das Gottesbewusstsein, der Herr ist erschienen dem Abraham, der Herr ist erschienen dem Jakob, der Herr ist erschienen dem Josef, der Herr ist erschienen und so vielen ist er erschienen. Und dann wissen sie nicht einmal, wie der heißt. Wie heißt du? Und eigentlich weiß man bis heute nicht richtig, wie Gott richtig heißt. Wenn ein Jude heute Gott schreibt, dann macht er G, TT. Weil er nicht genau sagen kann, selbst bei diesem Wort Gott, ob das überhaupt richtig ist, ist er wirklich der Gott. Du kannst es heute gar nicht so richtig, was ist Gott? Und Gott hat uns sich offenbart in Jesus Christus. Und den sollst du Jesus nennen, der geboren wird. Das Wort wird Fleisch, wohnt unter uns. Und den sollst du Jesus nennen. Jesus ist ein geheimnisvoller Name. Also man hat es Jahrhunderte, Jahrtausende nicht gewusst, wer Gott ist. Erst wurde dieses Geheimnis zugänglich gemacht, als er kam. Das Volk, das im Dunkeln saß, sah ein großes Licht. Paulus sagt in 1. Korinther 2,7, wir reden von der verborgenen Weisheit Gottes. Wir reden von der verborgenen Weisheit Gottes. Ich könnte heute noch so viele Geheimnisse aufzählen, aber lass es. Ich will noch zu dem letzten Punkt kommen, zum Gottes letztes Geheimnis, das er hat, das ist die Gemeinde. Paulus sagt, ich bin ein Verwalter der göttlichen Geheimnisse hier und die Gemeinde ist Gottes letztes Geheimnis. Jesus war ein Geheimnis, ist bis heute ein Geheimnis geblieben und ihre Augen wurden gehalten und erst wenn deine Augen geöffnet werden, kannst du Jesus begreifen. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Ich kann meinen Mund franzig sprechen und du wirst nichts verstehen von Jesus. Wovon spricht er denn? Wovon redet er denn? Von sich selbst? Da steht schwarz auf weiß, der Philippus liest, kommt direkt aus Jerusalem nach der Gebetsstunde, sitzt auf seinem Wagen und liest die Prophetenrolle. Wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Der Jude kann heute Jesaja 53 lesen und da steht schwarz auf weiß der Gottesknecht und es ist wirklich auf Jesus hingewiesen und er versteht es nicht, weil er gehalten wird, eine Decke vor Augen ist. Und erst, wenn die Decke von den Augen weggenommen ist, versteht der Heide und auch der Jude. Wir verstehen erst, wenn die Decke von den Augen weggenommen ist. Der Heilige Geist wird mich verklären, er wird mich verherrlichen, er wird mich groß machen. Und gemeint ist hier Jesus Christus. Gottes letztes Geheimnis ist die Gemeinde. Kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. 1. Timotheus 3,16. Kündlich groß. Also sollte man darüber reden. Sollte man darüber sprechen. Kündlich groß. Also zum Verkündigen, zum Predigen. Wisst ihr, was der Teufel macht? Der Teufel lässt seine Anhänger in Unwissenheit und Dunkelheit und Dummheit. Er lässt sie in Blindheit. Darüber lehrt man nicht in der Schule. Darüber redet man kaum in christlichen Gemeinden. Die Kirche noch nebenbei, ja, oder Gemeinde noch nebenbei. Die meisten bleiben desinformiert über die göttlichen Geheimnisse überhaupt. Denn der Teufel weiß ganz genau, Information, Wissen ist Macht. Je mehr die Leute über Gottes Ratschluss, über Gottes Plan wissen, desto schwächer bin ich, desto mehr verliere ich. Deshalb wird in toten Kirchen nicht das volle Evangelium gepredigt. Da wird von Heilung nicht gesprochen, da wird von Geistesfülle nicht gesprochen, da wird von so vielen Dingen nicht gesprochen, was ihr hier am Leopoldplatz hört und erlebt. Und es ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz von Menschen, die wirklich wissen, wirklich ganz wenig. Wenn ich so Land auf Land abfahre, Mensch, warum hat man das uns nicht gesagt? Warum predigt man bei uns das nicht in der Kirche oder in der Gemeinde? Und da klagen sie ihre Pastoren an, sie sollen herausfordern ihre Pastoren und nicht nur anklagen und sagen, Pastor, sag uns den ganzen Ratschluss Gottes. Paulus sagt, ich habe euch nichts vorenthalten, als ihr sich verabschiedet. Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, nichts verschwiegen. Heute wird so viel unterschlagen. Man redet von Buße, Büßen, man redet von dem und jenem, man redet schön um den Mund, wonach die Ohren jücken. Aber das, was wir wirklich brauchen, dieses Gottesbewusstsein und Sendungsbewusstsein und Selbstbewusstsein und Unterbewusstsein, ja, was braucht man noch so? Diese Dinge, die uns wirklich das Leben ausmachen, da kommt man nicht zum Thema. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Diese zukünftigen Dinge, was vor Grundlegung der Welt war, innere Heilung. Was glaubst du, wie viele kranke Christen in pfingstlichen, charismatischen Kreisen herumschwirren? Da redet man vom Heiligen Geist, aber dass der Heilige Geist aufdeckt und zudeckt, dass der Heilige Geist heilt, dass der Heilige Geist ein Geist der Offenbarer ist und er wird die Welt wegen ihrer Sünde strafen. Davor haben viele Angst sogar. Geheimnis. Geheimnis der Erwählung Israels. Das ist ein Geheimnis. Bevor ich jetzt zur Gemeinde komme, möchte ich über Israel sagen. Gott hat Israel erwählt, als er die Welt grundgelegt hat und sagte, ich brauche ein Volk, ich brauche eine Nation, wo ich mich offenbaren kann, wo mein Sohn geboren werden kann. Vor Grundlegung der Welt, als Eva sündigte, hat Gott beschlossen, und der Same des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das war Jesus Christus. Aus dem Stamm Juda, aus den Ländern Jakobs, aus dem Schoß Abrahams. Johannes 15, Vers 15. 15 ist eine Zahl des Segens. 15, 15, gesegnete Zahl. 16, 16 ist Krieg. Du kannst lesen in der Bibel, wo du willst. Offenbarung 16, 16, Antichrist. Zacharia, oder was, wo will 16, 16 ist immer Krieg. Aber 15 ist Segen. Und Johannes 15, 15. Ihr seid nicht mehr Knechte, sagt der Herr. Der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Ihr seid meine Freunde. Das ist wunderbar. Du bist ein Freund Gottes. Und deshalb teilt Gott jetzt mit, um was es wirklich geht. Die Erwählung Israels und deine Erwählung. Beides hängt irgendwie ein bisschen zusammen. Paulus sagt, früher war das nicht bekannt, aber jetzt ist bekannt. Epheser 3, Vers 5. Jetzt ist bekannt. So, ihr seid meine Freunde und euch ist das Geheimnis bekannt, sagt der Herr. Und ich will euch mitteilen, das Geheimnis Christi. Das Geheimnis Christi, was in Christus alles verbunden ist. Jesus ist gekommen und das Heil kommt aus den Deutschen, aus den Amerikanern, aus den Russen. Wo kommt das Heil? Na? Wisst ihr das nicht, wo das Heil herkommt? Aus den Juden. Das Heil kommt aus den Juden. Könnt ihr Amen sagen? So ist es. Jesus war ein Jude. Und zwar ein perfekter Jude, ein vollkommener Jude. Der reinste Jude, Martin Buber. Sagt es, der vollkommenste Jude, den es überhaupt über diese Erde ging. Das Heil kommt aus den Juden. Früher war das Geheimnis nicht bekannt. Aber jetzt weißt du, das Heil kommt aus den Juden. Das ist ein Geheimnis. Wieso? Früher war das Geheimnis der Gemeinde nicht bekannt und vielleicht auch das Geheimnis Israels nicht bekannt. Warum ist Israel da? Weißt du, Israel, der jüdische Mensch versteht bis heute nicht, warum müssen wir leiden? Und da müssen wir, um das zu verstehen, warum Israel so durch solche Tiefen gegangen ist in den letzten 2000 Jahren, ist, damit auch die Nationen, die Völker der Welt, damit sie eingepfropft werden können nach Römer 9 bis 11, könnt ihr durchlesen, nach Römer 9 bis 11, damit sie eingepfropft werden können in diese Wurzeln, damit sie in dieser Verheißung Gottes, in dieser Urverheißung Gottes, mit eingepfropft sind. Und Jesus trug das Kreuz. Er starb am Kreuz und verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Wir können das Kreuz nicht verstehen, aber wir müssen verstehen, das jüdische Gesetz, was es lehrt, was das jüdische Gesetz sagt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Aber jetzt steht die Dornenkrone im Weg. In der gesamten Heiligen Schrift steht nirgendwo, dass unser Herr Jesus Christus eine Dornenkrone tragen muss. Aber wir haben in unserer Bibel, dass er die Dornenkrone trug. Wie kommt es? Gott hat nicht nur den Fluch des Gesetzes getragen, sondern auch den Fluch Adams getragen. Und der Fluch Adams war, Dornen und Disteln sollen auf deinem Weg wachsen, weil du gesündigt hast. Deshalb wurde die Dornenkrone und das Holz getragen, beides. So damit Adams Fluch und das Fluch des Gesetzes, er ist zum Fluch gemacht worden. Geheimnis. Natürlich, wenn es nicht gesagt wird, weißt du es nicht. Und kannst dich auch nicht so richtig freuen. Und kannst auch gar nicht so richtig Halleluja singen, weil du das nicht weißt. Aber wenn du es begriffen hast, Fluch des Gesetzes und Fluch Adams, beides hat er getragen. Wo steige ich jetzt ein mit Israel? Zuerst mal fangen wir mal mit dem Leib Jesu, Gemeinde Jesu. Groß ist das Geheimnis, sagt Paulus Kapitel Epheser 5, 22. Groß ist das Geheimnis. Und ich sage von Christus und der Gemeinde. Also groß ist das Geheimnis. Ich fange bei dem großen Geheimnis an. Groß ist das Geheimnis und ich sage von Christus und der Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Geheimnis. Die Entstehung der Gemeinde ist ein Geheimnis Gottes. Die Entrückung der Gemeinde ist ein Geheimnis Gottes. Jesus sagt, zwei werden auf der Mühle mahlen und eine wird angenommen, der andere nicht. Zwei werden im Bett liegen und der eine wird angenommen, der andere nicht. Zwei werden das Gleiche tun. Also das Geheimnis. Das ist also dieses große Geheimnis. Und dann in 1. Timotheus 3, 15, von der Gemeinde ist die Rede hier. Sie ist der Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit in dieser Welt. Die Gemeinde des Herrn ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und wer zur Gemeinde gehört, ich meine nicht nur zu einem Verein, einem lokalen, örtlichen Verein, sondern wer wirklich zur Gemeinde Jesu gehört, gehört zum Leib Jesu. Glaubst du das? Jeder, der getauft ist, ist ein Glied am Leib Jesu Christi geworden und er ist ein Teilhaber Gottes. Gemeinde gehört dem Herrn und der Herr gehört der Gemeinde. Also das ist eine ganz wunderbare Verbindung. Gemeinde und Jesus gehören zusammen. Weinstock und Rebe, Leib und Geist, so Baum und Wurzel sind nicht zu trennen. Trenn den Baum von der Wurzel oder schneid ab eine Blume. Die Schnittblumen sind wunderbar, aber die haben keine Wurzel. Die halten nicht lange, auch wenn sie noch so schön sind und noch so duften. Aber wir brauchen Wurzel und die Krone. Werde bewusst, was du bist. Du bist ein Geheimnis, wenn du zur Gemeinde des Herrn gehörst. Jeder, der getauft ist, ist ein Teil des Geheimnisses Gottes. Gemeinde und Israel sind diese Geheimnisse Gottes. Und viele kapieren das nicht. Und deshalb gibt es so viel Verwirrung und so viel Durcheinander und so viel Unruhe und so viel Herzeleid, weil man das nicht versteht. Gemeinde und Jesus sind Geheimnisse Gottes, Urgeheimnisse Gottes von jeher. Es gibt zwei Evangelien, ganz schnell. Ich komme nachher noch zu was Schönem, wo du dich freuen kannst über das Geheimnis Gottes. Es gibt zwei Evangelien, eines für Israel und das andere für die Nationen. Eines erreicht die Juden und anderes erreicht die Proselyten und die Heiden. Der römische Hauptmann und den Kämmerer und so weiter, die gehören zu dieser anderen Gruppe. Paulus und Petrus, Galater 1, Vers 6 bis 9, könnt ihr durchlesen, wenn ihr wollt. Und Galater 2, Vers 2. Paulus ist zu den Heiden gesandt, Petrus zu den Juden und so weiter. Sie haben einen ganz, ganz bestimmten Auftrag. Mein Evangelium, sagt Paulus hier. Und ich habe das in Epheser gelesen. Mein Evangelium und dann das Evangelium an die Juden. Das Evangelium der Beschneidung und das Evangelium der Nichtbeschneidung. Galater 2, Vers 7 bis 9. Das Evangelium der Beschneidung und das Evangelium der Nichtbeschneidung. So. Beide heilen einen Lahmen. Petrus und Paulus. Interessant. Beide sind krank. Apostelgeschichte 3 und Apostelgeschichte 14. Beide Männer waren von Geburt lahm. Beide brauchten ein Wunder. Und einer steht für Israel und einer steht für die Nationen. Also beide Lahmen werden geheilt. Beide, nur zeitlicher Unterschied. Und eigentlich Gemeinde und Israel ist zeitlicher Unterschied. Das ist eigentlich das Große dabei. Der erste Lahme weist auf die Wiederherstellung Israels, der erleben wird nach dem Kommen des Messias. In keinem anderen Namen ist Heilung, ist kein anderer Name den Menschen gegeben unter dem Himmel. Das ist die erste Heilung als der Name Jesus. Und man hat verboten, von dem Namen Jesus zu sprechen. Aber das ist ein Zeichen auf die Wiederherstellung Israels. Und die andere Heilung, Apostelgeschichte 14, ist die Aufrichtung des Mannes in Lystra. Versinnbildlicht die Rechtfertigung der Heiden durch den Glauben und durch den Dienst des Apostel Paulus. Gesetz und Gnade sind diese zwei Pfeiler, Beschneidung und Nichtbeschneidung. Und es sind zwei verschiedene Segnungen auch da drin enthalten. Ich habe nicht Zeit, darüber zu sprechen, das ist auch nicht mein Thema. Ich will nur ein Geheimnis in den Raum stellen. Und an dem musst du dann selber weiterarbeiten. Es gibt zwei Bündnisse. Der erste Bündnis ist ein Bündnis für diese Erde. Israel hat einen irdischen Auftrag, einen rein irdischen Auftrag. Und weißt du, wir haben Israel bestohlen. Ich bin Gott dankbar, dass wir in der Gemeinde hier eine ganze, richtig geteilte Bibel glauben. Hört mir gut zu, was wir glauben. Wir glauben an die ganze, aber richtig geteilte Bibel. Weißt du, es sind so viele Christen, sind Diebe. Die bestehlen Israel. Die bestehlen Israel. Verheißungen, die nur für Israel gelten, gelten nicht für die Gemeinde. Du kannst natürlich sagen, wunderbar, ich glaube auch, ich bin auch Kind Gottes. Weißt du, dann musst du ein Jude sein, um an das zu glauben. Dann ist es auch für dich da. Aber Israel hat eine ganz bestimmte Verheißung, bestimmte Segnungen. Aber die Gemeinde hat wiederum Segnungen, die Israel nie kriegen wird. Kann sich noch so viel anstrengen, wird Israel nicht kriegen. So, wir sind zwei Paar Stiefel, Israel und die Gemeinde. Und wenn man das verstanden hat, hat man weniger Unruhe und weniger Spannung. Ja, warum erfüllt sich nicht? Israel ist Most verheißen, Israel ist Segen verheißen, Israel ist Überfluss verheißen und alles auf irdischem Bereich. Alles im Natürlichen. Es ist schön, wenn du auch als Kind Gottes das kriegst. Uns sind himmlische Segnungen verheißen. Uns, dir und mir sind himmlische Segnungen verheißen. Und ich kann da die Bibelstellen zitieren. Unser Bürgertum, Philipper 2, 20, 21, Epheser 1, 13 und so weiter. Unser Bürgertum ist im Himmel. Israels Bürgertum ist in Palästina. Oder wie man das auch nennen möchte. Da habe ich so viele Schwierigkeiten. Aber ich nenne immer noch Palästina, solange nicht Israel Frieden hat und solange nicht Israel unter der Messias Herrschaft steht. Ist Palästina. Einfach Palästina, weil einfach Zerstreuung, das, was die Römer aufgesetzt haben, einfach in der Verbannung. Israel ist noch nicht nach Hause gekehrt, auch wenn ein Staat Israel existiert. Israel wird erst nach Hause kommen und erst richtig zu Hause sein und in sicheren Grenzen wohnen, wenn der Messias gekommen ist. Unser Bürgertum ist im Himmel. Israels Segen ist hier auf dieser Erde. Und Israel ist gesegnet. Ob du das glaubst, selbst in der Verbannung, in der Zerstreuung, ist Israel gesegnet. Wenn ich nur daran denke, die ganze Liste der Nobelpreisträger hier in Deutschland, die deutsche Juden, was wäre Deutschland ohne den Juden? Wie viele Nobelpreise haben deutsche Juden für Deutschland gewonnen? Denk nur an die ganzen Entdeckungen aus der Klinik Virchow hier. Denk nur an die ganze Physik. Denk an, was hat der Jude der Welt gegeben? Obwohl es in der Verbannung war, hat der Jude unheimlich viel an irdischen Segen der Welt vermittelt. Alle Erkenntnisse. Eigentlich, ich frage mich, mein Gott, gibt es noch irgendetwas in dieser Welt, was ein Jude nicht entdeckt hätte? Was nicht einem Juden in den Kopf gefallen wäre? Was nicht durch einen Juden in diese Welt gekommen wäre? Auto ist, ob Kernspaltung ist, ob Fotografie ist, dass du hier fotografieren und knipsen kannst, verdankst du einem Juden. Oder Telefon. Alles, was wir als Menschen haben, ist alles durch den Segen der Juden in diese Welt gekommen. Warum? Weil Gott ihnen den irdischen Segen verheißen hat. Ganz klar, da gibt es keine Diskussion. Amerika. Amerika wäre heute ein verschlafenes Kaff. Indianer würden dort Pfeil und Bogen schießen, wenn ich Christus Kolumbus dorthin gefahren wäre. Christus Kolumbus hat für seine Brüder ein neues Land gesucht. Und zwar genau bevor die Isabella das Edikt erließ und alle Juden vernichten oder vertreiben wollte und so weiter. Und als Spanien die Juden vertrieb, ist die Sonne über Spanien untergegangen. Als England sich an den Juden versündigte, ist die Sonne über England untergegangen. Commonwealth. Aber das ist nicht mein Thema heute Abend. Mein Thema ist Geheimnis Gottes. Aber dieses Geheimnis, wenn ich einmal so ein prophetisches Thema behandeln mache in Israel, oh, da könnte ich mich verlieren. Und zwar nicht nur vorgedachtes, vorprogrammiertes Denken, sondern was Gott mir im Laufe der Jahre, der Zeit geoffenbart hat, in vielen Gesprächen. 3 Jahre lang sitze ich bei einem Rabbi und höre Hebräisch und diskutieren über Gott und die Welt. 3 Jahre, jeden Mittwoch. Das war eine gute Zeit. Ich habe abgemacht, ich bekehre dich nicht und du bekehrst mich nicht. Aber wir reden über Glauben, über die Bibel, über das Alte Testament. Im Neuen Testament bin ich Experte, im Alten Testament ist der Experte. Und so miteinander sich ergänzt, befruchtet. Israel hat ganz andere Vision, andere Pläne. Israel wird ein königliches Priestertum über die Nationen hier auf Erden sein. Kannst nachlesen, 2. Mose 19, 5 bis 6, 1. Petrus 2 bis 9. Offenbarung 2, 26 und so weiter. All diese Verse, ich kann selber studieren.